Herzlich willkommen zum Sharkbite, Ausgabe Nummer 65. Leider etwas verspätet in dieser Woche. Wir hatten ein paar zeitliche Probleme und haben es nicht zusammengeschafft. Umso froher bin ich dann heute am gemütlichen Kaffeesonntagmorgen den Markus begrüßen zu dürfen. Hallo Markus.
Guten Morgen allerseits.
Ja, oder guten Tag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr das dann hört. Ne? Wir haben ein bisschen was zu besprechen. Ne? Es gibt dann jetzt drei Spiele, über die wir sprechen müssen. Demnach stimmt der Tipp von Markus und mir mit 6 Punkten trotzdem, weil die ja das letzte Spiel gegen Straubing verloren haben. Aber da kommen wir dann gleich zu. Aber ich glaube, Markus, unser Tipp wäre falsch gewesen, wenn wir direkt drei Spiele getippt hätten, weil ich glaube, einen Punkt hätten wir den Haien gegen Straubing mindestens mal noch gegeben zu Hause, ne?
Mindestens, würde ich mal sagen. Also, aber ja.
Also von daher, mit ein bisschen Glück unser 6-Punkte-Tipp richtig, aber eigentlich dann auch wieder nicht. Wir starten aber wie immer mit der Jugend und auch da wird wieder gespielt seit dem letzten Wochenende und die U20, die war unterwegs in Ingolstadt am Freitag und am Samstag. Die haben ihre beiden Spiele schon hinter sich. Das heißt, da können wir auf jeden Fall auch schon alle Ergebnisse sagen. Die haben 4-1 und 5-1 in Ingolstadt gewonnen. Und aufgemerkt, weiter geht es für die Jungs am Dienstag. Leider parallel zum Profispiel gegen Wolfsburg spielen die Junghaie nämlich in Düsseldorf. Wäre auf jeden Fall eine Reise wert gewesen, wenn es eben nicht genau zeitgleich gewesen wäre. Und dann müssen die Jungs am nächsten Wochenende nach Schwenningen, Doppelspieltag, dann wieder Samstag, Sonntag, bevor es dann das Rückspiel gegen Düsseldorf am 9.12., das es auch wieder am Samstag zu Hause gibt. Und das ist natürlich, kann man jetzt schon mal sagen, ne, absoluter Hingebefehl. 9.12., 19.45 Uhr, perfekte Zeit, samstagsabends. Kinder im Zweifelsfall schon im Bett oder schon alt genug, dass sie mitgenommen werden können. Es ist eigentlich nichts anderes außer Fußball zu dem Zeitpunkt. Und ja, von daher kann man da eben auch an dem 9.12. in die KA2 gehen. Kurzer Blick auf die Tabelle, heißt immer noch Platz 1 für die Jungs von Patrick Strauch mit 10 Spielen, davon 9 Siege mit 26 Punkten auf 1. Zweiter, die Eisbären Juniors, die spielen gerade live, das ist da schon mit drin, das aktuelle Ergebnis gegen Krefeld. Auch 10 Spiele, 18 Punkte sind da gerade an Düsseldorf vorbei. Die werden heute noch, glaube ich, ihr 10. Spiel machen und könnten dann an Berlin wieder vorbeigehen. Aber das sind so die drei Teams, die sich da oben ein bisschen abgesetzt haben. Schwenningen, Landshut, Ingolstadt, Krefeld und die Jungeisbären Regensburg, die runden das Ganze dann ein bisschen nach unten ab. Auch gestartet ist die Meisterrunde der U17. Da sind jetzt die besten Teams aus dem Norden und aus dem Süden zusammen. Und es gab die ersten drei Spiele für die Junghaie, ein 0-1 gegen Nürnberg zu Hause. Dann das zweite Spiel war ein 4-3 gegen Nürnberg. Und jetzt gestern gab es das einzige Spiel dieses Wochenendes. In Düsseldorf gab es eine 5-1 Niederlage. Die Serie ist noch relativ jung, macht nach drei Spielen aktuell Platz 11 von 14. Aber wie gesagt, das heißt bei so wenigen Spielen noch gar nichts. Und die Köln-Düsseldorf-Spiele auch da getrennt voneinander. Das heißt, auch da ist heute kein weiteres Spiel. Weiter geht es für die U17 dann am nächsten Wochenende, Samstag und Sonntag, zu Hause gegen Bad Tölz. Und dann, vorgemerkt, am 9.12., das ist wieder dieser Samstag, vor der U20, nämlich um 16.30 Uhr, spielt die U17 dann das kleine Derby gegen Krefeld. Ne, also da kann man auch einen schönen Doubleheader draus machen, wenn man möchte. Markus, ich seh dich da auf jeden Fall mit neben mir da sitzen, ne? Ist dir bewusst?
Ja, das ist schön, dass du das schon mal vorgemerkt hast. Ich im Vergleich zur letzten Woche werde ich das wahrscheinlich eher einrichten können. Ich gebe alles.
Ja, so viel zur Jugend für diese Woche. Werfen wir nächste Woche natürlich auch wieder einen Blick drauf. Und dann kommen wir jetzt zu den letzten drei Spielen der Haie. Zwei Siege, eine Niederlage. Die beiden Siege waren am Anfang. Deswegen haben es die Haie geschafft, eine unfassbare Siegesserie von 4 zu erreichen. Unfassbar deswegen, weil es das in der gesamten letzten und der aktuell laufenden Saison erst das zweite Mal gab. Ja, gefolgt von der Niederlage gegen Straubing. Und Markus, wie fandst du die Spiele so?
Ja, ganz hervorragend von den Zahlen und Tickern, die ich gelesen habe oder lesen konnte, weil ich habe ja bis heute Morgen Sonntag noch nicht ein einziges Bewegtbild von den letzten drei Spielen sehen können.
Dann werde ich wohl uns ein bisschen mal durch die Spiele führen. Wir werden es aber dann nicht ganz so ausführlich betrachten, wie wir es sonst machen. Fangen an in Nürnberg. Auch da war ich vor Ort, hat mir das ganze Spiel vor Ort gegeben. Und ich glaube, das, was mir noch am meisten in Erinnerung geblieben ist, außer dem Sieg der Haie, war eben diese Schussstatistik nach den ersten 20 Minuten, die da lautete 18-4 für Nürnberg und auf der Uhr stand ein 1-0 für die Haie.
Ja, effektiv würde ich das nennen.
Genau, effektiv war der zweite gute Angriff der Haie in der Partie in der 7. Minute. McLeod erobert sich die Scheibe hinter dem Nürnberger Tor, bringt die Scheibe auf den langen Pfosten. Kamera muss nur noch die Kelle reinhalten. Sah tatsächlich im ersten Moment so aus, als wäre er da gar nicht mehr dran gewesen. Und McLeod hätte das Ding eben in Nürnberg selbst gemacht. Das wäre natürlich dann auch eine schöne Geschichte gewesen. Ja, so allerdings Maxi Kamera noch mit der Kelle dran und mit der Führung für die Haie. Die haben dann ein paar Unterzahlsituationen im ersten Drittel überstehen müssen, noch haben das gut gemacht. Starkes Nürnberger Powerplay dieses Jahr, ein Platz zu dem Zeitpunkt vor den Haien gewesen, auf 4 und auf 5, wenn ich das richtig im Kopf habe. Haben sie da gut weggearbeitet. Ebenso Anfang des zweiten Drittels und als es dann... als man das dann überwunden hatte, diese ganzen Strafzeiten, die es da gab, teilweise haben die sich auch gedoppelt, ne? Also da sind dann immer beide rausgegangen, Fox und Proft, Fox und Eichinger, glaube ich, das war immer zusammen oder kurz nacheinander. Und als das dann alles herum war, haben die Haie dann auch gut nachgelegt, gab dann in Überzahl, müsste es noch gewesen sein,
vor allem, es war die erste Überzahl, ne?
Ja, müsste die erste Überzahl gewesen sein. Genau, richtig, ja.
Also statistisch waren es, glaube ich, nur 2 im ganzen Spiel und mit der ersten Überzahl haben die halt...
Naja, genau, das war die erste dann, genau, richtig. Es gab erst einen schönen Pass von Kamera, der durch den Slot Grenier bedient hat, der den verschossen hat und in derselben Überzahlsituation kurz danach war es dann eben umgekehrt, Grenier auf Kamera und der konnte sich quasi die Ecke aussuchen. Da ist Hungerecker im Tor der Nürnberger nicht rechtzeitig rübergekommen und hatte im Prinzip auch kaum eine Chance, das zu schaffen. Das war sehr gut ausgespielt und kurz danach, 3 Minuten später, das 3-0 für die Haie durch Justin Schütz. Der hat ein bisschen von schlechter Nürnberger Abwehrarbeit profitiert. Es gab einen Schuss von Nick Eichinger, dann den ersten Rebound für McIntyre und den zweiten Rebound dann für Schütz. Und der hat dann die Scheibe an Hungerecker vorbeigedrückt. Kleiner Wermutstropfen, kurz vor Ende des zweiten Drittels gab es dann noch mit dem Anschluss für Nürnberg Büström aus der Distanz von der blauen Linie und Ryan Stewart einfach die Kelle reingehalten. Somit das 3-1. Und im letzten Drittel haben die Haie das ganz ordentlich wegverteidigt, haben da nicht viel zugelassen von Nürnberg. Es gab eine Strafe für Dane Fox ganz zu Beginn des Drittels. Da haben die Haie es verpasst, da wieder, nochmal ein drittes Tor dazwischen zu bringen, also das 4-1 zu machen. Das fiel erst am Ende, 5 Sekunden vor Schluss durch Mark Olver, aber wie gesagt, ich hatte nie das Gefühl, Markus, dass die Haie das im letzten Drittel noch aus der Hand geben würden. Und wann hatten wir das schon mal? Ich glaube, gegen Schwenningen haben wir sowas schon mal gesagt, bei diesem 3-1 zu Hause.
Zu Hause, ne? War das. Ja. Ja, genau.
Ja, also von daher, Spiel schnell zusammengefasst. Erstes Drittel war schwach von den Haien. Wie gesagt, diese 4-18 Torschüsse, das sah auch genauso aus, dass die Haie da mit einer Führung rausgegangen sind aus diesem Drittel, wissen die Nürnberger wahrscheinlich selber nicht, wie sie das geschafft haben. Zweites Drittel waren die Haie klar stärker und im letzten Drittel, ob des Spielstandes, haben die Haie das gemacht, was sie in den letzten Spielen vorher ja auch gut gemacht haben, nämlich stark verteidigt und dann nach vorne halt mal so ein paar Nadelstiche gesetzt. Aber wenn du 3-1 führst, das auswärts, das Schlechteste, was du im letzten Drittel machen kannst, ist versuchen, das Spiel zu machen und in irgendwelche blöden Konter reinzulaufen. Ne? Also von daher, klar, sah Nürnberg dann wieder das stärkere Team aus. Aber im Prinzip haben die Haie genau das gemacht, was man in dem Moment von ihnen erwarten konnte.
Ja, vor allen Dingen, die Haie kennen es ja, wie das in Nürnberg sein kann, wenn man das Spiel macht oder machen muss und Nürnberg dann auf Konter lauert und dann das eiskalt bestraft. Ne? Also von daher kann man das sagen, bis aufs erste Drittel halt vom Gameplan her eigentlich gut umgesetzt.
Wir kommen zum vierten Sieg in Folge. Es gab ein 3-2 gegen Augsburg zu Hause und wir hatten Augsburg diese Saison schon mal zu Gast. Damals ging es länger als 60 Minuten. Dieses Mal nicht, aber so der, wie es gelaufen ist, das war relativ ähnlich, ne? Also, ich weiß, du hast es noch nicht gesehen, aber das war so ein Ding, das müssen die Haie hinten raus nicht mehr gewinnen, machen es dann aber doch, weil sie es eben schaffen, in den entscheidenden Momenten richtig zu stehen und die richtigen Aktionen zu machen, haben dann natürlich auch ein bisschen die individuelle Klasse, muss man natürlich dann auch dazu sagen, im Vergleich zu Augsburg. Und dann gewinnst du so ein Spiel eben am Ende. Wieder Anschützka im Tor. Erstes Drittel ist nicht viel passiert. Es gab zwei Strafen. Chancen relativ wenig. Wenn dann, ja, waren es dann auch nicht so die guten. Also die Haie hatten einen sehr guten Start, haben es da verpasst, es zu machen. Und dann ist das eben so ein bisschen ausgetrudelt, das Drittel am Ende. Und das zweite wurde dann im Prinzip nicht besser. Markus, du hast es nicht gesehen, aber wie stellst du dir ein Spiel vor, Köln gegen Augsburg in Köln? Und du kennst die Situation so ein bisschen. Ich glaube, du wirst sehr nah dran sein an dem, wie es war.
Versuchen wir es mal irgendwie aus neutraler oder aus der absoluten Fansicht zu betrachten. Eigentlich erwartet man ja, die Haie spielen zu Hause, die Haie nehmen das Heft in die Hand, Augsburg steht hinten drin, verteidigt wacker und setzt Konter, so wie es die Haie vielleicht in Nürnberg gemacht haben und versucht halt durch Einzelaktionen zum Erfolg zu kommen. Wenn man sich den Spielverlauf dann so ein bisschen anguckt und auch die Zahlen sich mal anguckt, solche Drittelstatistiken, erstes Drittel, 12-6 Torschüsse für die Haie, zweites Drittel, war es dann umgekehrt, war es eher 9-12, Augsburg ging in Führung, die Haie haben aber Postwende war es glaube ich nicht, ne?
Ja, kurz danach, Minute später.
Minute später halt zurückgeschlagen und man erwartet dann eigentlich, die Haie machen weiter Druck, nutzen das Momentum dann entsprechend, um das Spiel da komplett rumzureißen und gehst ins letzte Drittel immer noch mit dem Unentschieden und Augsburg nutzt dann eine Überzahl, so wie ich das mitbekommen habe, war es ein bisschen fraglich, ob es jetzt wirklich über im Powerplay hätte geben müssen, zum 2-1. Und es ist so ein typisches Spiel, was man aus der Vergangenheit kennt, zumindest jetzt von der statistischen Betrachtung her. Die Haie rennen an, Augsburg trifft und man hat so das Gefühl, kommen die nochmal zurück oder nicht. Und im Endeffekt haben sie es dann gemacht, haben dann noch zwei Tore geschossen, das Spiel gedreht und am Ende für sich entschieden. Auch da wieder, was ich so gelesen, was ich gehört habe und du hast es eben schon gesagt, also hinten raus war es dann doch nochmal ganz schön knapp und hätte auch genauso gut andersrum ausgehen können.
Ja, brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen, obwohl ich das Spiel gesehen habe, ne? Was man zum zweiten Drittel vielleicht noch sagen muss. Augsburg hat eben genau das gemacht, was man von Augsburg erwartet. Und die Haie haben es nicht verstanden, das gut zu spielen. Augsburg hat früh gestört. Die Haie haben viele Fehler im Aufbau gemacht. Dementsprechend hatten die Panther auch wenig Weg zum Haietor für ihre Chancen, weil sie die Scheiben dann immer früh erobert haben. Und sie haben die Chancen dann eben gehabt, haben sie nur nicht gemacht, ne? Das Tor war dann ähnlich, der Fehler allerdings bei den Haien dann in der offensiven Zone, Oblinger und Elias sind dann nach vorne ab und dann war es am Ende ein Pass von Oblinger auf Elias und der hat die Scheibe oben reingenetzt. Kurz danach der Ausgleich für die Haie, das war das, war eine 3-auf-1-Situation. Grenier will den Pass in die Mitte spielen, der Panther-Verteidiger rutscht rein, will den Pass verhindern und rutscht die Scheibe im Prinzip ins eigene Tor. Und das war dann so ein Tor, was anderes hätte da wahrscheinlich nicht passieren können für die Haie. Ne? Also das war genau so ein Tor, was irgendwie fallen musste. Und im letzten Drittel dann, du hast gesagt, Augsburg in Überzahl in Führung gegangen. An die Strafe muss ich ehrlich gestehen, das war eine 2 Minuten Beinstellenstrafe. Ich weiß es nicht mehr, ob die gerecht war oder nicht. Davon siehst du in den letzten Spielen so viele Sachen. Die hast du nicht mehr alle im Kopf. Hätte ich mir vorher vielleicht noch mal angucken müssen. Ja, Collins am Ende mit dem freien Schuss im Slot zum 2-1. Und dann haben es die Haie aber, wie gesagt, geschafft, das Ganze noch zu drehen. Erst war es Freddy Storm mit Bailen aus der eigenen Zone, mit 1-2 Doppelpässen nach vorne, hat das Ding dann reingehauen und zwar so reingehauen, dass die Refs nochmal gucken mussten, ob der überhaupt drin war. War aber eigentlich nie fraglich. Und dann war es eine 1-0 für Maxi Kamera, ist gelegt worden von Mirko Sacher, hat den Penalty selber übernommen und den dann eben reingemacht. Ja, und am Ende, die letzten 4 Minuten, waren dann noch mal knackig für die Haie. Ne? Augsburg wollte den Ausgleich machen, hat alles versucht, Torwart vom Eis genommen, alles. Torwart, der dann in dem Moment Markus Keller hieß, kurz davor hatte sich Dennis Endras verletzt bei einer Chance für die Haie, ist dann der eigene Mann ein bisschen in ihn reingerutscht, sah ganz fies aus. Gute Besserung auch weiterhin an der Stelle, auch wenn sich ja inzwischen herausgestellt hat, ganz so schlimm wie am Anfang vermutet und wie es aussah, ist es Gott sei Dank nicht.
Fährt, glaube ich, heute auch mit nach Schwenningen, habe ich eben irgendwo gelesen.
Ja, das kann gut sein, wird dann wahrscheinlich erstmal noch Backup sein, ne? Aber bei solchen Situationen kann ja auch mal ganz schnell irgendwas anderes, größeres Band, Kreuzband, irgendwas reißen und dann gerade bei Dennis Endras mit der Vorgeschichte in dem Alter winkt dann auch im Zweifelsfall ganz schnell das Karriereende, ne?
Ja, das kann schnell passieren. Aber wo wir gerade Augsburg haben, mal so zwischendurch, also wir hatten ja vor der Saison, ne, hatten wir ja eine klare Meinung zu Augsburg, um die Saison laufen könnte. Die spielen überraschend gut, ne?
Warte, ich hatte da nach dem ersten, das gucke ich jetzt schnell nach, nach dem ersten Augsburg-Spiel hatte ich da ein wunderschönes Hot-Take im Sharkbite, was mir jetzt wahrscheinlich ziemlich um die Ohren fliegt. Dann weißt du noch ungefähr, wann das erste Spiel ging? Das war der Feiertag im Oktober, oder? War der 3.10., ne?
Warte, das war der 3.10.
Ja, dann gucke ich doch mal gerade. 3.10., wann haben wir danach aufgenommen? Wann haben wir da? Am 4.10. haben wir aufgenommen. So, Herr Bonk. Ein Zitat oder ein Hot Take irgendwo.
Ist dir was in Erinnerung geblieben?
Mhm. Irgendwo nee, ist mir nicht. Da was in Erinnerung geblieben, was ich gesagt habe. Da. Genau. Du hast das Gefühl, in den Spielen davor, Augsburg verwaltet ihre letzte DEL-Saison, weil sie sicher sind, dass sie trotzdem absteigen, dass sie absteigen. Das hat sich seitdem wirklich geändert.
Der AEV hört den Sharkball, war motiviert danach.
Ja, ja, genau. Haben die sich bei sich in die Kabine gehängt und gucken das jedes Mal an. Wenn es das wirklich sein sollte, habe ich gerne gemacht, Jungs. Aber ich würde sagen, da gucken wir gleich bei der, wenn wir auf die Tabelle gucken und sowas nochmal ein bisschen drauf und gehen jetzt zum letzten Spiel, das ist noch gar nicht so lange her, keine 48 Stunden, 1-2-3 gegen Straubing und das war das erste Spiel in dieser Saison, wo ich mich erinnern kann, dass Uwe Krupp danach in der PK mal so richtig reingegangen ist und auch mal die Mannschaft ein bisschen angezählt hat.
Lass mich dazu eine Frage stellen vorab.
Ja.
Wie gerade gesagt, ich habe ja nichts gesehen oder so dazu. Aus vielen Ecken kam, es war ein Spiel, was ziemlich einen Playoff-Charakter hatte und wo es richtig hart zur Sache gegangen ist.
Ja, Ja, stimme ich dir völlig zu. Also, oder auch denen, die das geschrieben haben. Genau so ist es im Prinzip gewesen. Mit der kleinen, aber feinen Schwäche der Haie, die haben den Start völlig verpennt. Ja, die Haie haben so die ersten 10, 15 Minuten des ersten Drittels haben die völlig verschlafen und lagen auch völlig zurecht dann im Endeffekt mit 0-2 hinten. Muss man die Strafen alle geben, die da gewesen sind? Ich sage zumindest, die meisten kannst du davon wirklich geben, ne? Also Bailen, das Halten, Schuster, der Stockschlag, definitiv Grenier kann ich jetzt nicht ganz sagen, habe ich nicht genau gesehen. Storm und Lipon, die haben sich am Ende ein bisschen gefetzt, sind beide runtergegangen, das ist völlig okay. Aber gerade diese ersten Strafen, Bailen und Schuster, das waren so wirklich so Dinge, du bist nicht richtig dabei, du bist zu langsam. Und ihr werdet es am Ende auch hören, wir haben natürlich von den letzten drei Spielen wieder ein paar O-Töne mit dabei, immer ein Spieler und die Pressekonferenz mit Uwe Krupp natürlich. Und ja, auch Dave McIntyre hat es gesagt, ne? Auf Original hieß das, we came out flat, ne? Also sind ganz schwach aus der Kabine rausgekommen und genauso sah das auch aus. Und dann ist Straubing zwar nicht das beste Überzahlteam der Liga, aber die nutzen dann so ein paar Dinger, ne? Die haben dann eben einen Nick Mattinen, der so einen Schuss aus Ovis Office mal reinsetzen kann. Die haben einen Connolly, der einen genialen Pass von hinter dem Tor rausspielen kann, sodass Tyler Sheehy nur noch die Kelle hinhalten muss. Die ersten 20 Minuten völlig zurecht an die Tigers, völlig zurecht lagen die Haie da hinten. Umso interessanter zu sehen, dass die beiden anderen Drittel eben genau umgekehrt waren. Ne? Also nicht, dass die Tigers die ganze Zeit hinten drin waren oder eigentlich, aber die Haie haben das Spiel dominiert. Ne? Die haben das diktiert, die hatten gute Chancen, die hatten für mich auch die besseren Chancen. Nach 20 Minuten, Markus, du hast wahrscheinlich die Drittelstatistik da, 4-7 Schüsse.
Ja.
Ja, und wenn du nach 40 Minuten guckst, steht da 22-13 Schüsse. Also es war im Prinzip so ein bisschen Köln-Nürnberg nur umgedreht. Blöderweise
Tue mich da jetzt ein bisschen schwierig, das genauso zu sehen. Also wie gesagt, nur von den Zahlen jetzt her. Ne?
Es geht mir rein um die Schüsse.
Ja, natürlich, ja? Natürlich. Aber jetzt nur mal so betrachtet, also man weiß ja, wie Straubing die Saison spielt. Ne? Die haben halt, oder die haben eine bessere Defensive als in den letzten Jahren, haben eigentlich, vor der Saison haben wir es auch gesagt, eine schwächere Offensive, schaffen es aber trotzdem, jetzt kommt wieder das Unwort des Jahres, wahrscheinlich das heißt, sich die Balance zu schaffen, defensiv gut zu stehen, aber vorne auch zu performen und aus wenig viel zu machen. Sie haben im ersten Drittel halt, wie man sieht, zwei Powerplay-Chancen genutzt. Und das ist denen, glaube ich, dann entgegengekommen, auch ihrem Spiel. Ne? Die mussten in dem Sinne nicht viel nach vorne machen im weiteren Spiel, sondern konnten sich in erster Linie auf ihre Defensive beschränken, beziehungsweise darauf konzentrieren. Und ja, die Haie haben dann im Verlauf in der 35. Minute den Anschlusstreffer geschafft, waren danach auch direkt in Überzahl. Aber dann hat Straubing, so wie ich es vernommen habe, einen der wenigen Fehler, den die Haie dann im weiteren Verlauf gemacht haben, eiskalt ausgenutzt. Und daran siehst du halt, wie Straubing diese Saison aufgestellt ist und dass sie halt sattelfest in ihrem System sind und sich darauf verlassen.
Ja, und du hast eben das, und das hast du gesagt, ne, wenn du als Auswärtsteam mit einer starken Defensive auswärts 2-0 führst, ja, dann weißt du genau, du machst das, was du die ganze Saison gemacht hast. Ne? Du stehst hinten gut, dann sollte dir eigentlich nicht mehr viel passieren. Ne? Und dann vorne geht vielleicht nochmal der ein oder andere rein. Und wie gesagt, die Straubinger hatten auch ihre Chancen, auch im zweiten Drittel, auch wenn es eben eher ein Haie-Drittel war. Ne? Also der Anfang ging komplett an die Haie. Ich glaube, das erste Mal so richtig was von Straubing kam so kurz vor dem Powerbreak. Beim Powerbreak gab es übrigens noch mal wieder Strafen, da gab es mal wieder ein bisschen Tumulte. Wie gesagt, Playoff Hockey lässt grüßen. Dann das 2-1, beziehungsweise das 1-2 für die Haie. Storm mit dem Schuss, Wohlgemut mit dem Rebound, hatte da viel offen, Miska schafft es nicht mehr. Powerplay für die Haie und du denkst dir, jo, jetzt hat das Spiel eine ganz starke Tendenz, in die andere Richtung zu kippen. Und dann passiert dir halt das, was dir halt nicht passieren darf, ne? Dass einem Maxi-Kameraden Aufbaupass mal nicht gelingt, dass da der Gegner dabei ist, dass Connolly das dann ist, der dann auch noch die Füße hat, da nach vorne was wegzumachen, kann ja alles passieren. Was dir nicht passieren darf, ist, nachdem Tobi Anschitzka dieses Ding hält, und zwar nicht nur einmal, sondern zweimal hält, dass der dritte Versuch, der zweite Rebound, auch wieder bei den Tigers ist. Und das ist der Punkt, und ich weiß genau, du wirst es dir ja wahrscheinlich nochmal angucken, zumindest die Highlights. Guck dir Maxi Kamera nach dem Scheibenverlust an. Ne, das ist so wir kennen Menschen, die sagen das schön, wenn das jetzt ein junger Spieler gewesen wäre, der wäre dafür sitzen geblieben. Hundertprozentig.
Okay. Ja gut, ich ahne schon, was da auf mich zukommt.
Ja, und von daher, das darf dir nicht passieren. Du kommst Anfang des letzten Drittels noch in Überzahl, wieder zum Anschluss, 2-3 durch Aubry in Überzahl, Kelle dran gehabt an einem Bailen-Schuss, der war genauso von Bailen geplant, dass da einer die Kelle reinhält, der war einfach nur halb hoch Richtung Tor geschlänzt und schaffst es danach aber nicht in den verbleibenden knapp 20 Minuten eben noch ein Tor zu machen. Teilweise auch, weil du wirklich wieder 1-2 Mal in Unterzahl spielen musst, direkt nach dem Anschluss, da wieder ein paar Körner liegen lässt und ja, dich immer in so Gewurschteln mit den Straubingern halt befindest, ne? Weil, wie gesagt, Playoff-Charakter, ne? Die Checks waren hart, die waren aber für meinen Geschmack alle gut. Alles, wo man drüber diskutieren muss, ist passiert, wenn es mal etwas härter vor dem Torwart hinterher ging. Ja.
Zwei Sachen dazu.
Ja, bitte.
Als erste Feststellung halt, die Haie schaffen es halt auch einfach nicht von der Strafung fernzubleiben. Ne? Also die nehmen ja gefühlt alles mit, was geht.
Meiste 2 Minuten Strafen der Liga, ja.
Ja, und die haben ja bisher nur 2 Minuten Strafen gekriegt, ne? Keine großen Strafen, nichts dabei. Nur 2 Minuten Strafen sind damit, glaube ich, trotzdem dann das Team mit den meisten Strafen oder zumindest irgendwo in den Top 3, was das betrifft. Und das andere ist, ich habe jetzt schon einiges darüber gelesen. Was war denn da mit Hunter Miska?
Für mich völlig fein. Also ich hab's mir nochmal angeguckt während des Spiels, habe ich auch gedacht, was zum Teufel? Aber im Nachhinein das Ganze nochmal angeguckt, für mich völlig fein. Es war ein. Also pass auf, die Schiedsrichter müssen das Ding vorher schon unterbinden. Ja, es gab einen Cross-Check vor dem Tor von Mettinen gegen Olver. Und das war nicht einer so von wegen, ja, der Stürmer fällt ja jetzt ganz leicht, weil er einen Stock hinten drin spürt. Nee, da war schon einiges dahinter bei dem, was Mettinen da gemacht hat. Und Olver und Mettinen gehen dann aufeinander zu und es entwickelt sich was. Und dann kommt Gregor McLeod als dritter Mann dazu. Das Ganze vor Hunter Miska. Kein anderer Spieler da, ja. Und ein guter Goalie geht dann eben dazwischen. Und Miska hat sich einfach McLeod geschnappt und den von da weggezogen. Wie man das so kennt, die Helme sitzen im Zweifelsfall halt eben nicht richtig. Er hat ihn nur ein bisschen runtergezogen und der Helm war ab. Ne? Und das war im Prinzip alles, was Hunter Miska in der Situation gemacht hat.
Gut, dann ist das ja völlig.
Also, falsch. Ja, im ersten Moment in der Halle, ne, nur live gesehen, keine Wiederholung war ich auch. Ja, das kann man vielleicht auch schon mal pfeifen. Im Nachgang gehen die Haie da, warum auch immer, mit einer Überzahl raus, ne, muss man auch mal dazu sagen. Justin Scott hat dann nämlich Hunter Miska abgelöst und sich um Gregor McLeod gekümmert, der als Third Man in da keine Strafe für bekommen hat. Fragwürdig. Und von daher, am Ende brauchst du dich nicht zu beschweren. Und hey, das, was Hunter Miska gemacht hat, habe ich Goalies schon ganz andere Sachen machen sehen. Die nicht gepfiffen worden sind, ne? Irgendwelche Stockschläge mit der Kelle von hinten in die Kniekehle bei Stürmern oder sowas, was du alles nicht weißt. Das war wirklich der Situation angepasst.
Alles klar, gut, dann bin ich ja jetzt auch da im Bilde.
Ja. Ich habe nochmal kurz geguckt für dich. Die meisten Strafminuten im Spiel im Schnitt sind die Haie tatsächlich nicht. Da sind sie nur auf 6. Aber eben die meisten 2 Minuten Strafen. Weil sie aber auch, wie gesagt, nichts anderes kassieren. Ne? Also keine 5er, keine 10er, keine 20er, keine Matchstrafen, nichts. Ja, Haie haben bisher nur 2 Minuten Strafen diese Saison bekommen.
Ja, und davon eindeutig zu viele.
Ja, gibt noch zwei andere Teams, die nichts anderes als 2-Minuten-Strafen bekommen haben. Das sind Nürnberg und Iserlohn. Wo die in der Tabelle stehen, gucken wir uns gleich mal an.
Sehr gerne.
Am Ende des Tages, um das Ganze rund zu machen, du hast die Schiedsrichter jetzt indirekt schon mal ein bisschen angesprochen. Ne? Man kann sagen, die hatten das Spiel nicht gut unter Kontrolle. Aber das war nichts, wo ich sage, das hat jetzt irgendwen mal bevor oder benachteiligt. Wie gesagt, in der Situation, ne, sind die Heime im Powerplay rausgegangen, keine Ahnung warum. Auf der anderen Seite gab es mal im zweiten Drittel einen hohen Stock gegen Nick Balen hinter dem Straubinger Tor. Den haben sie komplett übersehen. Und da stand der Schiedsrichter direkt daneben. Also das waren wirklich so, da waren so einige Sachen dabei. Da fehlte das dann, ne? Das war Playoff-Hockey mit Hauptrundenschiedsrichtern.
Das ist natürlich keine so gute Kombination.
Das ist dann keine gute Kombination. Das hat nicht dafür gesorgt, dass Straubing das Spiel gewonnen hat oder die Haie das Spiel verloren hat. Überhaupt nicht. Die waren einfach nur nicht auf der Höhe.
Also im Endeffekt kann man es darauf reduzieren, wie du es eben in deiner mit deinen einleitenden Worten schon gesagt hast. Erste, dritte verpennt und das ist im Grunde das, was den Ausschlag gegeben hat für den Rest des Spiels.
Ich weiß nicht, ob du die PK dir schon angehört hast. Sie hat's ja schon geschickt.
Nee, noch okay. Gar nichts.
Also dann sag ich dir dazu eins Folgendes. Ihr werdet es später hören. Tom Pokel hört ihr natürlich nicht. Tom Pokel sagte, es waren zwei leidenschaftliche Teams. Und Uwe Krupp sagt, Tom, ich widerspreche dir da. Mein Team war mir nicht leidenschaftlich genug. Das ist alles, was du dazu, glaube ich, gerade wissen musst, ohne den Rest gehört zu haben.
Okay. Das sind mal klare Worte.
Richtig. Hat man von Uwe Krupp lange nicht so gehört? Er ist ja auf der PK meistens darum bemüht, das Ganze sachlich, neutral zu machen, da mal so einen kleinen Ausbruch von ihm zu haben, wie damals in Nürnberg vor 2 Jahren. Kommt selten bis gar nicht vor. Aber das war sowas, wo ich gesagt habe, ja, der war mal so gar nicht zufrieden. Und ich glaube, Tim Wohlgemuth, habe ich gehört, hat es beim Magenta-Interview auch gesagt, dass es in der Kabine ganz schön laut geworden ist. Zwischendurch. Und wenn ein Spieler sowas schon mal in einem Interview sagt, dann weißt du auch, ja, da hat es wirklich, wirklich geknallt, glaube ich.
Na gut, wenn man sich was völlig anderes vorgenommen hat, auch ins Spiel reinzukommen oder so, und dann es so nach dem ersten Drittel in die Kabine geht, ne?
Ja.
Ist es auch vielleicht mal notwendig.
Nach 4 Siegen, wie gesagt, 1 Niederlage und was das Ganze dann in der Tabelle bringt, das schauen wir uns jetzt an. Ja, und dann gucken wir jetzt, wie gesagt, mal auf die Tabelle nach 21 Spieltagen. Ich glaube, das hatten wir auch lange nicht mehr. Alle Teams mit 21 Spielen auch. Und es ist echt knapp. Die ersten 3 Teams, alle 42 Punkte, nur getrennt durch das Torverhältnis Berlin vor Bremerhaven vor Straubing. Dann ein kleiner Abstand, 7 Punkte. Dann kommen 3 Teams mit 35 Punkten, nur getrennt durch das Torverhältnis. Schwenningen, Köln und Mannheim. Dann geht's weiter auf 7 mit Wolfsburg 34 Punkte, 8 Frankfurt 33, 9 München 32, 10 Ingolstadt 30. Das sind immer noch so Sachen, wenn du an einem Wochenende mal 6 Punkte holst, stehst du auch mal ganz schnell von 10 auf 4, 5, 6 irgendwo da oben mit dabei, oder eben umgekehrt. Auf 11 Augsburg haben wir gerade eben schon mal gesagt, ne? Die haben sich von Beginn der Saison bis jetzt wahrscheinlich am meisten entwickelt, sind aktuell erster Angreifer auf die Top 10. Düsseldorf dahinter mit 22 Punkten auf 12, Nürnberg auf 13 mit 20 und Iserlohn weiterhin mit der roten Laterne auf 14 mit 15 Punkten. Und Markus, wir gucken uns ja immer so mal ein paar Sachen an, die wir sehen. Ich habe mir jetzt mal gerade so den unteren Teil der Tabelle angeguckt. Ne? 21 Spiele und Nürnberg und Iserlohn haben jeweils schon über 90 Gegentore. Das sind im Schnitt 4 Gegentore pro Spiel. Da musst du natürlich auch ein ganz hartes Brett schon mal bohren, wenn du da überhaupt was mitnehmen willst bei so einem Schnitt. Und Iserlohn jetzt mit 97 Spielen heute gegen Berlin könnte das Team sein, das als erstes die 100 Gegentore frisst. Und das wäre auch so schnell wie wahrscheinlich lange nicht mehr, dass ein Team 100 Gegentore bekommt in 22 Spielen wäre das dann.
Ich glaube, da müssen wir lange suchen. Aber es wird wahrscheinlich irgendjemand geben auf X, auf Instagram oder per E-Mail, der uns das ganz schnell sagen kann. Und
ja, sagt, oder so, Magenta hat das heute her vorbereitet, wenn es heute beim Spiel passiert. Ne, da wird auch wahrscheinlich irgendwo was stehen.
Community ist besser vorbereitet.
Augsburg habe ich eben schon ein bisschen was zugesagt. Blick nochmal nach Düsseldorf, die zuletzt auch mit einem 4-1 in Berlin. Da merkt man auch ein bisschen, dass zum einen da jetzt O'Donnell wieder zurück ist. Haukeland funktioniert wieder. Und in der Hoffnung, die alle Kölner haben sollten, Düsseldorf wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Hot Take ist nach ungefähr der Hälfte der Saison und Iserlohn so weit hinten drin. Und lass es irgendwen anders sein. Ich glaube, das Team, das dieses Jahr auf dem letzten Platz ist, und das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Iserlohn, Stand heute, muss die Hoffnung haben, dass wie letztes Jahr irgendwer anders Meister in der zweiten Liga wird.
Oh, ja, Stand heute auf jeden Fall. Man darf aber nicht vergessen, die Entwicklung in Nürnberg ist jetzt auch nicht gerade so rosig. Und es sind ja aktuell im Stand halt 5 Punkte. Klar, ein Torverhältnis ist auch von minus 21, was Iserlohn mal schlechter ist als Nürnberg, aber
minus 52 nach 21 Spielen.
Ja, richtig. Also
das sind 2,5 Tore grob gerechnet im Schnitt weniger, die Iserlohner schießen, als dass sie kriegen in einer Partie, ne?
Ja, das ist es dann, ja. Und gehen wir nochmal zurück auf das Nürnberg-Spiel. Was du auch gesagt hast, im ersten Drittel gegen die Haie waren sie halt, ich nenne es mal, dominant von den Zahlen her, haben auch kein Tor geschossen. Und da geht es dann halt auch, irgendwie mal einen Schalter umzulegen und vielleicht nicht schön zu spielen, sondern auch erfolgreich zu spielen und dreckige Tore zu machen, irgendwie alles reinzuhauen, um erfolgreich zu sein. Und wenn du halt als Team die letzten Saisons auch nicht viel mit dem Abstieg oder den unteren Tabellenrängen zu tun hattest, Berlin kennst auch von letzter Saison, wenn du einmal in die Spirale unten reinrutschst, ist es sehr, sehr schwer, da wieder rauszukommen. Und deswegen, man darf zum jetzigen Zeitpunkt noch niemanden abschreiben, aber Iserlohn und Nürnberg, das ist diese Saison schon eine auf der Negativskala eine Kategorie für sich, muss man sagen. Düsseldorf, hast du gerade gesagt, die haben sich auch stabilisiert, die Lebensversicherung, sage ich mal, Brandon O'Donnell ist wieder da und der zeigt direkt, was denen bisher gefehlt hat diese Saison. Haukeland, hat auch gesagt, ist jetzt wieder auf dem Niveau, was man von ihm kennt. Und Augsburg, ja, die sind eigentlich das Überraschungsteam diese Saison und die spielen wirklich gut, auch mit all den Problemen, die wir vor der Saison gesehen haben, ne, vor allem auf der Torhüter-Position. Sie schaffen es halt trotzdem, Spiele zu gewinnen, Punkte zu holen und haben Anfang der Saison auch einige Spiele knapp verloren. Die könnten also oder hätten noch besser dastehen können, ne? Wenn wir Stand jetzt mal die andere Seite betrachten, jetzt nicht nur die Überraschung der Liga, sondern auch mal, wer steht schlechter da, als man es erwartet hat, da muss man halt ganz klar München und Ingolstadt nennen, ne? Also das ist vor allen Dingen, wenn man jetzt auf das letzte Wochenende auf den Freitag zurückblickt, ja. Münchner Performance in Augsburg 2-7. Ich glaube, da schrillen schon die ein oder anderen Alarmglocken in München, denn das wird da kaum einem gefallen haben.
Einigen nicht, ne? Und auch in München, wenn man so liest, abseits der gängigen Medien wird der Ruf nach Trainerwechsel ein bisschen lauter. Auf der anderen Seite ist Red Bull ja nicht dafür bekannt, dass sie einen Trainer einfach mal so entlassen. Von daher kann es sein, dass man auch nach der Meisterschaftssaison und nach den guten letzten Jahren im Zweifelsfall mal halt auch sagt, okay, wir nehmen das Jahr jetzt als Übergangssaison, entweder wir kommen in die Playoffs oder wir machen es nicht und wir stellen uns halt fürs nächste Jahr neu auf. Ähnlich wie es zum Beispiel Berlin gemacht hat.
Ja, apropos neu aufstellen, München nächste Saison. Was haben wir denn da heute gehört vom Transfermarkt?
Ah, du willst jetzt den Übergang schaffen. Lass mir noch eine Sache zur Tabelle kurz einfügen, dann nehme ich den direkt mit, deine Überleitung. Haie gegen Wolfsburg ja erst am Dienstag, daher, wenn alle anderen Spiele gut ausgehen für die Teams hinter den Haien, werden 2 Teams heute an den Haien vorbeigehen mit Frankfurt oder Mannheim oder München. Die spielen gegeneinander und egal wie das Spiel ausgeht, einer von beiden wird an den Haien vorbeigehen. Ich glaube, das einzige Szenario, wo das nicht passiert ist, wenn München ganz knapp mit einem Tor nur gewinnt, dann bleiben beide Teams hinter den Haien, weil die Haie dann mehr erzielte Tore haben als München. Aber davon gehen wir jetzt erstmal so nicht aus. Aber ja, was haben wir gehört? Die perfekte Überleitung zu, es ist Ende November, es geht langsam wieder los, Markus, ne?
Ja, der Transfermarkt kommt in Schwung, oh, die ersten Gerüchte kommen durch, vielleicht auch von Transfers, die schon etwas länger eingetütet sind oder die aktuellen Verhandlungen für die neue Saison laufen halt auf Hochtouren. Und ja, da ist uns heute zu Ohren gekommen, dass Red Bull München auf dem Transfermarkt halt zugeschlagen hat und Tobias Rieder für die neue Saison an Land ziehen konnte.
Ja, wahrscheinlich einer der meistgefragten deutschen Spieler aus der Liga, hatte noch Vertrag bis Ende dieser Saison. Deswegen war das in diesem Jahr nichts, wo zum Beispiel ein Tom Kühnerkel aus Schweden schon mal zurückgekommen ist. Und Tobi Rieder in München ist wohl mehr als nur ein heißes Gerücht. Auf der anderen Seite, die Info hatten wir tatsächlich unabhängig vom Eisblock und von den Bamble Bros, aber mit denen zusammen haben wir dann natürlich dann noch mal ein bisschen drüber gesprochen. Colin Ogbekele wird, so wie es aussieht, seine Zelte nach der Saison in Iserlohn abbrechen und nach Frankfurt zu den Löwen wechseln. Und er spielt eine super Saison in Iserlohn und klar, dass da der ein oder andere Verein mal angeklopft hat, der ein paar Sachen ja, der noch ein paar Plätze frei hat. Und Markus, mir ist der Dritte inzwischen wieder eingefallen.
Mir auch. Ich hoffe, wir reden vom Gleichen.
Fang du mal an.
Gut, vor der Saison hat er einen Vertrag unterschrieben bei den Adler Mannheim, ist dann aber doch in Nordamerika geblieben. Und die Gerüchte mehren sich, dass noch dieses Jahr Leon Gawanke doch nach Mannheim kommt.
Oh gut, ich habe noch zwei mehr.
Oh, du hast noch zwei mehr. Ja gut.
Ich habe noch zwei mehr. Aber beide mit Mannheim zu tun. Tobi Forler war vor dieser Saison schon mal ein Gerücht. Der ist momentan noch bei Amri Piotta in der Schweiz unter Vertrag. Wollte Mannheim dieses Jahr schon haben, trotz dieser Vertrag hat das hat nicht geklappt. Und Sam Soramis aus Augsburg ist auch ein heißes Gerücht, zurück nach Mannheim zu gehen. Ja, ist da, lebte da, ist da groß geworden, ist da geboren. Ne? Der Vater der Anti, den hatten wir auch schon mal bei uns mit im Podcast, arbeitet ja immer noch im Dunstkreis beziehungsweise für die Adler. Und das ist natürlich auch immer was, wo man sagen kann, wenn so ein Gerücht aufkommt, dann ist da meistens auch etwas mehr dran. Von den Haien haben wir noch nichts gehört, aber das wird im Zweifelsfall auch nicht mehr lange dauern lassen. Letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt hatten wir, glaube ich, schon mal den Herrn Schütz, über den wir gesprochen haben. So in zwei Wochen vor einem Jahr waren wir ja in München, haben da mit den Kollegen vom Packmas drüber gesprochen. Wir hatten einen Herrn Eisenschmied letztes Jahr schon mal erwähnt. Man muss ja dazu sagen, wir hatten einfach nur den falschen Namen im Endeffekt, ne? Aber scheiße war es trotzdem, ne?
Ja, war nicht so geil, aber naja, gehört dazu.
Ja, gehört ein bisschen dazu, wenn man darüber spricht. Am Ende war es ja dann klar, dass es nicht Eisenschmied, sondern Wohlgemut war, dessen Munkeleien es im Hintergrund gab. Aber klar, auf den Eisenschmiedzug sind wir damals vorweg mit angesprungen und haben den angetrieben und ja, passiert, ne?
Ja, aber wie du schon gesagt hast, diese Saison ist es relativ ruhig, Stand jetzt.
Was man natürlich machen kann, und das werden wir bis nächste Aufnahme natürlich einmal tun, einfach schon mal gucken, welche Verträge von deutschen Spielern in der DEL so auslaufen. Weil die Kontingentspieler, da kann man sich schon mal ein bisschen Zeit lassen im Zweifelsfall mit. Da ist der Markt immer ein bisschen größer. Man merkt das ja auch jetzt, wer noch alles an Spielern neu in die Liga kommt, wo die Saison schon ein bisschen am Laufen ist. Aber bei den deutschen Spielern, da wird meist sehr, sehr früh klare Kante gefahren. Wie gesagt, das waren ja auch jetzt alles nur deutsche Spieler, die wir da jetzt schon mal hatten, über die gesprochen worden ist. Und von daher werden wir uns das in den nächsten Wochen dann mal angucken, beziehungsweise in der nächsten Ausgabe. Denn auch bei den Haien laufen natürlich einige Verträge aus und es wird wie immer Unterschiede in der nächsten Saison geben, ne?
Definitiv. Die einen vielleicht erwartet, die anderen unerwartet. Und es ist doch immer schön, auch ein bisschen über die Saison hinweg oder auch in der Sommerpause zu spekulieren, welche Möglichkeiten gibt es, wer kommt auf den Markt, wer vielleicht nicht, wer verlängert, wer hat noch Vertrag und wechselt trotzdem. Also von daher, lasst die Spiele, was das betrifft, beginnen.
Man muss jetzt bei den Haien sagen, wenn man sich da die Zahlen auf Elite Prospects, was die Contract-Dauer angeht, anguckt, das muss nicht immer stimmen, weil die Haie ja seit dieser Saison wieder nichts dazu sagen, wie lange ein Spieler drin ist. Aber die anderen, die älteren Verträge, denen kann man noch glauben. Und so ist ein Stan Dietz und ein Gianluca Senhen mit auslaufenden Verträgen aktuell dabei. Und wenn ich im Sturm gucke, wahrscheinlich auch ein Jason Best, wenn ich das richtig im Kopf habe, dessen Vertrag ausläuft. Und ich glaube nicht, dass man Mark Olver nochmal für 2 Jahre verlängert hat. Carter Proft läuft aus, ne? Das zählt ja auch alles, auch wenn sie Doppelflaggler sind, fällt ja auch alles unter deutscher Pass, ne? Unter deutscher Spieler auf dem Spielberichtsbogen. Mal abwarten, was sich da einbürgerungstechnisch noch tut. Mit dem neuen Gesetz hätte man natürlich immer so ein paar Möglichkeiten wie ein Freddy Storm, wie ein Louis-Marc Aubry, wo die Gerüchte schon mal da waren, dass das sein könnte. Warten wir mal ab. Aber hey, klar, der Markt geht los und das gucken wir uns natürlich auch in den nächsten Tagen dann mit an. Ein bisschen über den Tellerrand geblickt, bevor wir so auf die nächsten Partien der Haie kommen. Es gab ein Debüt, ich glaube gestern, Markus, was man sich wahrscheinlich vor so ein paar Jahren noch nicht hätte vorstellen können. Der Name Peter Cech wird den meisten vielleicht aus dem Eishockey nicht sagen, aber nach seiner Fußballkarriere, die herausragend war im Tor, ist er auf die Kufen gewechselt und ist auch dort Goalie. Und
wo ist er, in Belfast?
Und hat vor kurzem einen Vertrag in Belfast unterschrieben und ist gestern zu seinem ersten Einsatz gekommen und wurde eingewechselt. Ich glaube, 4 Minuten vor Schluss bei großer Führung. Hat allerdings, wie gesagt, da seinen ersten Einsatz gemacht. Vorher hat er eben unterklassig gespielt, ne? Aber jetzt dann das erste Mal tatsächlich auf Erstliganiveau. Und das ist natürlich immer eine Sache, ne? Wie gesagt, der Mann ist ja jetzt auch nicht ganz der Jüngste, ne? Der ist, glaube ich, auch schon Anfang 40. Spielt seit ein paar Jahren dritte Liga, zweite Liga, ne? Und hat jetzt mit 4 Minuten Eiszeit eine Fangquote von 100%. Ne?
Ah, starkes Debüt.
Und ist auf jeden Fall mal eine Erwähnung wert. Wie auch, und damit kommen wir jetzt über einen kleinen Umweg zu den nächsten Partien der Haien, wie auch die Preise in den Arenen. Und da hat der Eisblock die Tage eine Statistik veröffentlicht, wo es wie teuer ist. Und wenn man sich die DEL anguckt, dann sind die Haie das teuerste Team der Liga, was die Verpflegung angeht, insgesamt. Ne, bei der Bratwurst für 4,50 steht man noch so im guten Mittelfeld, aber beim Bier gerechnet auf einen halben Liter mit 7,38 Euro. Und da ist Pfand und alles schon mit rausgerechnet. Also es sind wirklich 7,38 Euro für den halben Liter umgerechnet. Kommt man auf eine Summe von 11,88 Euro, die man investieren muss, wenn man einen halben Liter trinken will und eine Bratwurst essen will. Vergleicht man das mit Mannheim, die da in Führung liegen, bei 8,80 Euro sind das 3 Euro Unterschied und das ist schon einiges.
Oh, das ist schon böse. Das ist echt böse.
Ja, und der Übergang gelingt jetzt, weil natürlich die Halle voll ist und das auch in den nächsten Spielen sein wird und in den letzten Spielen war. Und es sind viele Leute, die im Prinzip einfach viel zu viel Geld ausgeben in der Arena. Aber sie wollen sich ja die Haie anschauen. Und das ist natürlich für die Haie super, dass so viele Leute kommen. Zuletzt gegen Straubing waren es wieder über 16.000, wenn ich es mir angucke, gegen Wolfsburg jetzt für den Dienstag. Rechne ich mal so irgendwo so roundabout 14.000 bis 15.000 Zuschauerstand jetzt. Da gibt es noch ein bisschen was im Unterrang, ein bisschen was im Oberrang 1. Oberrang 2 ist noch nicht offen. Danach spielen die Haie das nächste Mal erst wieder am 7.12. gegen Ingolstadt. Da gibt es aktuell die Ticketsaktionen bei den Black High Days. Wenn ihr den Podcast hört, werden die aber natürlich schon ausgelaufen sein. Aber auch das kurbelt da natürlich ein bisschen an. Düsseldorf, zweiter Weihnachtsfeiertag, ist so gut wie ausverkauft. Ich sag mal, da wird es nicht handgezählt, aber das sind aktuell noch so 300 Tickets im Oberrang 2, die es da gibt. Und dann war es das. Und da ist alles schon offen. Also von daher auch da viel gebacken. Viele Menschen, die zu den Haien kommen, Gott sei Dank, die dann aber eben auch in der Arena viel zahlen müssen für die Bier, für die Bier, für das Bier und die Bratwurst. Ja. So rum ist richtig.
Bier, ach schön, herrlich.
Aber dann sind wir bei den nächsten Spielen, Max. Und wir haben gesagt, bis wir das nächste Mal aufnehmen, haben wir drei Spiele vor der Brust und die haben es in sich. Wir haben es eben gesagt, am Dienstag kommt Wolfsburg. Das sind unangenehme Spiele, immer knappe Spiele. Da weißt du genau, was dich erwarten wird. Mit Mike Stewart kommt ein Trainer, der die Haie eben auch kennt, der hier schon mal war. Die haben Spieler, die uns nicht unbedingt passen. Auch das Spiel in Wolfsburg im Oktober, Ende Oktober, das war ja das 5-4 in der Overtime. Auch da haben die Haie wirklich erst kurz vor Ende den Ausgleich geschafft und sind erst in die Overtime gegangen. Auch da war es knapp, ich habe es eben gesagt, in der Tabelle, das ist, glaube ich, ein Punkt gewesen zwischen Köln auf 5 und Wolfsburg auf 7. Wolfsburg, die übrigens immer noch das einzige Team in den Top 10 ist, mit einem negativen Torverhältnis tatsächlich.
Das ist absurd eigentlich.
Ja, die es dann aber auch schaffen, Berlin einfach mal 20% ihrer Gesamtgegentore diese Saison in einem Spiel einzuschenken.
Ja, das war ja auch ein äußerst verrücktes Spiel, dieses, was war 6-9.
6-9, genau, das war das Spiel Nummer, Berlin hat seitdem wieder ein Spiel gemacht, war das 20. Spiel der Berliner, und die hatten vorher 39 Gegentore in 20 Spielen und kriegen dann einfach mal 9 in einem und stehen bei 48 danach. Also völlig wild, aber wie gesagt, Wolfsburg kann auswärts auch Tore schießen. Und hätten die nicht 6 kassiert, hätten sie vielleicht jetzt ein ausgeglichenes Torverhältnis. So ist es immer noch leicht negativ. Aber wie gesagt, das wird eine harte Partie für die Haie. Und ja, es ist wieder mal ein Heimspiel in Serie. Mal gucken, wie die Haie rauskommen werden. Da hat Dave McIntyre ein bisschen was noch zugesagt, dass man daran auf jeden Fall arbeiten muss in diesen freien Tagen. Hört er im Prinzip gleich bei den O-Tönen, wenn wir beide ruhig sind, dann nochmal.
Ja, der spricht aber wieder das genau das an, was halt Freddy Storm Anfang der Saison auch schon mal gesagt hat. Ne? Ja. Dieser mentale Aspekt. Du hast es eben gesagt, also jetzt kommen halt wieder nicht unbedingt schwere, aber intensive Spiele, denn nach dem Heimspiel gegen die Grizzlies geht es halt am Freitag dann nach Iserlohn. Und da kommen wieder so Erinnerungen, Haie gegen Teams, die, sagen wir mal, abgeschlagen, nicht so gut dastehen in der Tabelle, die eine Krise haben. Auch das wird dann wieder ein schweres Spiel, vor allen Dingen von der mentalen Seite her.
Ja, aber das ist
die richtige Einstellung dahin zu finden.
Das ist ein Must-Win beim Tabellenletzten.
Ja, natürlich.
Und die werden nicht mehr vom Tabellenplatz 14 vorher wegkommen. Von daher, das ist auf jeden Fall der Tabellenletzte. Und da läuft es auch nach dem Trainerwechsel noch nicht so gut. Aber das ist wieder so ein typisches Spiel, wo vorher immer sagen, ja, da sprechen alle Anzeichen für Köln und dann gibt es wieder eine Niederlage.
Genau das, ne?
Und ja.
Im Nachgang dann spielst du halt am Sonntag dann das
Heimspiel in Düsseldorf.
Das Heimspiel in Düsseldorf, wo halt Massen von Haie-Fans erwartet werden und die Stimmung wahrscheinlich bombastisch sein wird. Und ich hoffe, die Leistung auf dem Eis auch dementsprechend ist.
Ja, das sind die drei Spiele, die jetzt kommen. Und ja, dann geht es ums Thema Konstanz. Denn wenn man so dem Prozedere nach bleibt, wie die Haie in der Saison jetzt sind, ne? Was hatten wir? 3 Siege, 3 Niederlagen, vorher nochmal 3 Niederlagen, dann jetzt 4 Siege, dann stehen jetzt mal mindestens wieder 3 Niederlagen an. Das wäre ein bisschen blöd.
Ja, vor allem gegen die Gegner.
Und vor allen Dingen gegen die Gegner. Und wie gesagt, du hast es gesagt, mental, was Dave McIntyre anspricht, ihr werdet es gleich hören, das klang so ein bisschen, auf Siegesserien lehnt man sich ein bisschen zurück. Und das ist halt einfach diese Sache, warum die Haie auch keine ordentliche Serie schaffen, ne?
Ja.
Halten wir mal ein Auge drauf. Mehr als vier sind es jetzt nicht geworden. Wenn du jetzt anfängst, musst du Wolfsburg, Iserlohn, Düsseldorf, Ingolstadt und Mannheim schlagen für eine Fünfer-Serie. Dann kommt Straubing, dann kommt Nürnberg, wieder Wolfsburg, nochmal Augsburg bis Weihnachten. Das geht jetzt wieder rund. Wir sind kurz davor, in den Dezember zu gehen. Und ab dem Dezember, ihr kennt das aus den letzten Jahren, Dezember, Januar, das ist die heiße Phase in der DEL. Stand heute haben wir bis Weihnachten 28 Tage, Markus, wenn mich nicht alles täuscht, ne?
8 Spiele. 9 Spiele.
Ja, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spiele in 28 Tagen. Bis Weihnachten, nehmen wir nochmal bis Jahresende dazu, ne? Dann bist du bei 31 und 4 bist du bei 35 Tagen und dann bist du bei 11 Spielen in 35 Tagen. Das ist jetzt jeder dritte Tag ein Spiel.
12 Spiele.
12, Entschuldigung. Ja, klar. Das eine im November habe ich vergessen. Ja. 12 Spiele. Das ist jeden zweiten bis dritten Tag ein Spiel. Und das wird jetzt der Zeitpunkt sein, wo sich die Tabelle etwas auffächern wird, wahrscheinlich, wo du die Punkte holen musst, um dich in den entsprechenden Regionen einzufinden. Das ist so ein bisschen das, was Berlin letztes Jahr vergeben hat, wo man eben auch hinten rausfallen kann, wenn es nicht so gut läuft.
Und dann wollen wir hoffen, dass der Kader möglichst komplett ist in der Zeit.
Ja, das werden wir sehen, wie es aussieht beim Training. Die Tage ohne Schütz und ohne Aubry, so wie wir es gehört haben. Das hatte der Luca auf Twitter geschrieben. Der war am Samstagmorgen beim Training. Aber das kann natürlich auch eine reine Vorsichtsmaßnahme sein oder eben eine Entlastungssteuerung, dass man da dann eben mal ein Training aussetzt, gerade wenn man 4 Tage bis zur nächsten Partie hat.
Was ist eigentlich mit Andreas Thoresson?
Er ist noch nicht wieder dabei. Wir haben es ja schon mal gesagt gehabt, hat was an den Kopf gekriegt, und wie das immer so beim Thema Kopf ist, kann man da nie was zu sagen. Auch da stehen die Zeichen, auch wenn es keiner sagen will, Richtung Gehirnerschütterung, wenn ich das so richtig vernommen habe. Mal sehen, was da passiert. Jason Best, der ist ja gegen Wolfsburg damals ausgefallen im Oktober. Da kommen wir jetzt so langsam in den Zeitraum Ende November, der damals angesetzt wurde von dem, was wir gehört haben, wann er wieder da sein soll.
Gibt wahrscheinlich sein krönendes Comeback beim Derby und schließt an die Leistung der letzten Saison nahtlos an.
Ja, weiß ich nicht, ist mir noch ein bisschen früh.
Ach, verdammt.
Aber vor Weihnachten wäre schon schön, ne? Müssen wir mal realistisch sein. Vor Weihnachten wäre schon schön und dann war er knapp 2 Monate raus und dann muss auch er erstmal wieder in Game Shape kommen. Gucken wir mal, wie das ist.
Dann halt am 28.12. beim Heimderby.
Markus, du weißt, was jetzt kommt?
Nö, weiß ich nicht.
Wie viele Punkte holen die Heilen aus diesen 3 Spielen?
Ich habe so ein Gut-Feeling. Es gibt in den nächsten 3 Spielen 3-mal Overtime.
Das heißt, zwischen 3 und 6 Punkten ist für mich alles drin. Was sagst du denn jetzt?
5.
5 Punkte aus 3 Spielen. Ich gehe drüber. Ich bin bei 7.
Schauen wir mal. Es werden nachher 6.
Im Zweifelsfall bist du damit dann auch zufrieden, ne? 6 aus 3 ist ein Schnitt von 2,0, ne? Aber ich gehe gerne mit den 7 Punkten.
Das ist das erste Mal die Saison, wo du mehr tippst als ich.
Kann sein, muss jedoch nicht.
Ja, ich habe so ein Gefühl, dass es so ist.
Ich müsste es nochmal nachhören, dann werden wir es irgendwann vielleicht auch mal rausfinden. Oder jemand hat es aufgeschrieben und kann da gerne mal auf uns zukommen. Hast du noch was, Markus?
Ja, mir ist eben noch ein Name eingefallen, den wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt haben, Sachen Transfers. Bitte? Lukas Käble.
Oh ja, auch hart gerüchtet in Mannheim. Ja.
Ebenfalls bei den Adlern, ja.
Ja, hieß vor der Saison in irgendeinem Artikel aus Bremerhavener Raum schon mal, er wäre jetzt ein Jahr in Bremerhaven, um danach nach Mannheim zu wechseln. Und auch den Namen hat man natürlich in dem Zuge jetzt schon mal öfter gehört, ja.
Ja, das wollte ich noch nachschieben. Das fiel mir gerade eben so ein.
Ach, dankeschön. Darfst jetzt noch was nachschieben und jetzt erwische ich dich wahrscheinlich wieder auf dem völlig falschen Fuß.
Ja, ich bin nicht vorbereitet. Keine Ahnung, habe ich heute nichts.
Für die Playlist hast du heute nichts, hast du nicht irgendein Klassiker für uns. Ich habe heute auch einen Klassiker.
Oh, ja, dann mach mal einen Klassiker raus.
Okay, bei mir kommt heute auf unsere Playlist, die übrigens, wir haben eine Mail bekommen, vielen Dank nochmal dafür, die sich befindet auf unserer Homepage, auf der Seite direkt oben, wo auch die Links zu den Social Media Accounts sind, da findet ihr auch unsere Spotify Playlist und da wandert von mir heute drauf Killing in the Name of.
Oh ja, sehr schön, sehr schön. Das ist natürlich super. Okay, mir fällt spontan was ein. Das ist zwar völlig abseits des Genres, was wir eigentlich wollten, aber ich bringe es in Verbindung mit dem besten Intro, was die Haie über lange, lange Zeit hatten. Und das ist Robbie Williams mit Let Me Entertain You.
Ja, als Haie-Intro kriegst du den. Na gut. Aber auch nur, weil es mein Haie-Intro war, ne?
Finde ich irgendwie ganz, ganz spannend dafür. Ja,
das Intro Anfang des Jahrtausends müsste das gewesen sein, so rund um die letzte Meisterschaft der Haie.
Der ein oder andere wird es vielleicht noch gar nicht kennen oder schon wieder vergessen haben. Und vielleicht
Es gibt es auch nicht mehr bei YouTube. Ich habe das so ewig gesucht. Nein, es gibt es tatsächlich nicht mehr auf YouTube und einen Hörerwunsch nehmen wir natürlich wie immer noch mit rein diese Woche. Und zwar, ich muss gucken, ich habe noch nicht geguckt, ob es das auf Spotify gibt. Gehe aber, wenn ihr so Wünsche schickt, immer davon aus, ihr habt es auf Spotify vielleicht schon mal gehört. Dead Zone von Blind Channel habe ich noch mit auf der Liste. In diesem Sinne, hört auf dem Weg zum Stadion, hört in die Playlist rein, wer auf Rockmusik steht, sich ein bisschen in Stimmung bringen will vor dem Spiel. Das klappt ganz gut. Ich höre die inzwischen immer, wenn ich auf dem Weg zur Arena bin, egal ob von zu Hause oder von der Arbeit aus. Und ansonsten folgt uns, liked uns, wie auch immer. Das heißt, Sharkbite-Pod auf den gängigen Kanälen. Bei Facebook, bei Instagram und bei Twitter. Und ja, auch am blauen Himmel sind wir dran. Und ich habe bald Urlaub. Ich hoffe, das reicht, um sich dem Thema dann mal zu widmen, weil ihr habt es in der letzten Zeit schon mal öfter gehört. Es liegt bei mir ganz oben mit auf der Agenda eigentlich dabei, was abseits von Arbeit und so, aber momentan schwierig möglich ist. Ihr merkt, wir nehmen den Podcast diese Woche an einem Sonntag auf. Zeitlich ist das nicht immer anders zu handeln bei uns.
Und wenn der Jahresendspurt ist ein bisschen heftig.
Ja, definitiv. Und wenn ihr ein Thema habt, über das wir sprechen sollen oder ihr Anmerkungen habt, einen Wunsch für die Playlist oder ähnliches, dann schickt gerne eine E-Mail an sharkbitepod@gmail.com. Und jetzt gucke ich mal, ob ich es noch alles zusammenkriege, wen wir in den O-Tönen haben. Also wir haben natürlich jeweils Uwe Krupp, die PK. Dann haben wir aus Nürnberg Gregor MacLeod. Oh Wunder, oh Wunder. Wir haben jetzt vom Straubing-Spiel Dave McIntyre. Boah, und weißt du noch? Ach, wir hatten Moritz Müller, genau. Moritz Müller hatten wir nach dem Augsburg-Spiel. Und alle die kommen jetzt noch hinten dran. In diesem Sinne, wir hören uns in anderthalb Wochen wieder, wenn die beiden NRW-Duelle inklusive dem Derby vorbei sind und gucken mal, wo die Haie dann stehen. Und geplant haben wir dann auch wieder einen Gast. Schauen wir mal, ob das zustande kommt. Ich habe große Hoffnung. Markus, wir sehen uns und vielleicht hast du bis dahin auch mal wieder ein Haie-Spiel gesehen. Wer weiß das schon.
Schauen wir mal. Bis dahin. Ciao.
Ja, guten Abend. Wir wussten natürlich, dass heute für uns das denkbar schwere Spiel kommt, das erste Spiel nach der Pause. Nürnberg, ich glaube, es ist 5 Jahre her, dass Köln hier Punkte gewonnen hat in Nürnberg. Und wir wussten, wir waren vorbereitet auf das erste Drittel und Nürnberg hat nicht enttäuscht. Die sind gekommen, ich glaube, die Schüsse waren 16 oder 18 Schüsse auf unser Tor. Wie gesagt, wir mussten das irgendwie überleben. Wir hatten gute Effizienz mit einem Vorchecking, was wir hatten. Konnten wir das 1-0 schießen. Aber insgesamt, glaube ich, war es ein Drittel. Das war natürlich geprägt von Nürnbergs Druck und unserer Verteidigung und Tobi Antschitschka im Mittelpunkt. Im zweiten Drittel, glaube ich, sind wir besser ins Spiel gekommen. Ein bisschen die Intensität ging ein bisschen runter von der Nürnberger Seite. Und ja, wir haben eigentlich unseren Stiefel weitergespielt. Wir wussten, dass Nürnberg immer gefährlich ist mit den Kontern, dass sie versuchen, Foot Races zu kreieren auf dem Eis, immer wieder einen Stretch-Spieler haben. Wir waren wach, haben uns besser ins Spiel gekämpft und ja, und auch dann eine gewisse Effizienz gehabt. Unser Powerplay hat uns ein wichtiges Tor geschossen. Unter Unterzahl, gerade im ersten Drittel, im zweiten Drittel, hat einen super Job gemacht gegen ein starkes Nürnberger Powerplay. Und ja, insgesamt war der Kampfgeist bei der Mannschaft wieder im Vordergrund. Und ja, Tobi natürlich da, wenn die Chancen von Nürnberg kamen. Und im letzten Drittel bei 3-1 wissen wir, wie schwer das ist, ja, wie schnell es gehen kann, dass das mit einem Tor wird es eine ganz heiße Kiste, und wir mussten gut verteidigen. Wir wollten stabil stehen, wussten, dass Nürnberg auch die eine oder andere Chance nehmen muss, ein bisschen mit Risiko spielen muss. Und es war, ja, wie gesagt, ein enges Drittel. Jungs haben super verteidigt, waren nach vorne, haben eine gewisse Effizienz gehabt, und wir haben einen guten Torwart im Moment. Dankeschön.
Uwe, du hast während des Spiels umgestellt in der Verteidigung. Du hast am Ende nicht mehr alle 6 Verteidiger auf dem Eis, glaube ich. André Schuster mit knapp 30 Minuten Eiszeit. Wolltest du die Jungs einfach drin halten, dass sie relativ kurze, viele schnelle Wechsel haben?
Ja, wir sind natürlich, uns fehlen natürlich ein paar Spieler. Und ich glaube, dass der André natürlich dem seine Rolle dementsprechend größer wird. Und ob das Moritz oder André, die erfahrenen Spieler, ich glaube, Stanislav Dietz hat heute ein Riesenspiel gemacht für uns. Ja, und der Schusti ist so ein bisschen der das hinten zusammenhält. Muss halt jetzt im Moment viel ran. Wir hoffen, dass der ein oder andere nächste Woche zurückkommt. Aber wie gesagt, der ist in Top-Verfassung und ein guter Spieler. Und ja, und so wie wir im Moment spielen, muss er halt 10 Minuten spielen.
Gregor McLeod, first of all, congrats for tonight's win. How was it to be back here in Nürnberg?
No, it's awesome. My fiance took a train out over here. She's staying with the Shaws. I mean, I got a lot of friends on this team, and the organization treated me so great. I love the city, and I'm happy to be back and to play against them tonight. It was awesome.
In every game you play here in the last years for Nürnberg against the Sharks, you win. Tonight you win as the Sharks. It was the first win for the Sharks in this building since 2018. Take me through the game a bit.
Yeah, I mean, Uwe, before the game, stated that. So, obviously, we knew it was a big game tonight. We needed to win. Yeah, I mean, it was a good game. Nürnberg came out fast and tough at the start of the game. So, we really needed to push in the second. So, we got some goals in the PP, and our goalie played amazing. So, it was a great team win, and we're happy to get the 3 points.
You have some key players missing at the moment. Is there a change in the game plan for those games?
No, we're just focused on playing the same game. Hopefully some of those guys are back in the lineup soon. Obviously we miss them all, but for them it's, they just need to recover and get healthy, and we're going to keep grinding and playing like a team, so it'll be good.
So what happened then in the last few games? Because before those games you were getting much more goals, and in the last three games you played very well defensively.
Yeah, I mean, I think that's something we've been harping on as a team, doing video and having a meeting a couple of games ago about that. We know as a team we have to play better defense, and I think we've shown that the last couple of games.
Ja, guten Abend. Ich glaube, wir haben heute im Vergleich zu den letzten Spielen, wo wir doch sehr, ja, gezwungen waren, sehr defensiv zu spielen, auch mit der Scheibe, waren nicht so oft an der Scheibe, hatten nicht so viel Scheibenbesitz. Ich glaube, heute sind wir gerade im ersten Drittel sind wir gut aus der Kabine gekommen, haben uns viele Torchancen erarbeitet. Ich glaube, die beste Chance, die Augsburg hatte, war direkt innerhalb von anderthalb Minuten. Aber danach, glaube ich, waren wir am Drücker, haben das erste Drittel gut gespielt, haben das gemacht, was wir machen wollten, haben gut kombiniert insgesamt. Aber so wie es im Eishockey ist, die Relation zwischen rausgespielten Möglichkeiten, guten Möglichkeiten und dem Ergebnis, steht halt nicht immer in Relation, und so war es dann im ersten Drittel, und damit hat sich natürlich dann ein sehr enges Spiel entwickelt. Ich glaube, im zweiten Drittel, wie Christoph schon gesagt hat, war Augsburg sehr gut, die sind gut aus der Kabine gekommen, haben uns direkt eingeschnürt im eigenen Drittel. In diesem Moment mussten wir gut verteidigen, wir brauchten den Tobi in diesen Momenten, und die Mannschaft hat einen guten Job gemacht. Wir haben Augsburg hatte zwar in dem Moment die eine oder andere Möglichkeit, aber ich glaube, die kam von außen, es gab nicht so viele zweite Chancen, wir haben einen guten Job gemacht, verteidigt vor Tobi, Und wie gesagt, und dann bei 2-1 für Augsburg mit dem Überzahltor, was sie geschossen haben, ja, da muss die Mannschaft einen Weg finden. Und sie hat einen Weg gefunden heute. Das war, wir haben unser Spiel nicht geändert. Wir haben nicht angefangen, mit hohem Risiko zu spielen, sondern weiter unseren Stiefel runtergespielt. War natürlich dann am Drücker auch, weil Augsburg ein bisschen, ja, ich glaube, wir waren etwas aggressiver, hatten ein bisschen mehr Druck an der Scheibe. Und ja, mit dem 2-2, Freddy Storms 2-2 war natürlich ein wichtiges Tor. Und dann, ja, was willst du über Maxi Kamara sagen? Der hat die spielt natürlich eine Riesensaison bisher für uns und schießt wichtige Tore. Ja, und mit dem verbandelten Penalty zum 3-2. Und dann haben wir auch danach die Zeit gut über die Runden bekommen. Am Ende war natürlich klar, dass Augsburg nochmal kommt, Torwart rausnimmt und sich die eine oder andere Chance spielt. Aber Tobi war da und die Jungs vor ihm haben einen Job gemacht, Schüsse blockiert, Scheiben rausgebracht. Und ich glaube, wir haben heute gegen einen sehr guten Gegner, einen Gegner, der sehr in guter Form ist und gut aufgestellt war. Wir haben es schon gegen Berlin gesehen. Da war das ein ganz, ganz enges Spiel auf Messerschneide. Und ich glaube, heute war es genauso. Gegen eine gute Augsburger Mannschaft haben wir heute ein gutes Heimspiel gemacht. Wir freuen uns über die 3 Punkte. Dankeschön.
Vielen Dank, Gruppe. Vielen Dank an die beiden Trainer. Gibt es Fragen oder der Presse? Bitte.
Du hast der 4. Sieg in Folge jetzt. Das ist ja das zweite Mal in den letzten 2 Saisons, dass ihr das schafft. Ist das sowas, was du mit im Kopf hast, solche Serien, dass ihr es jetzt geschafft habt, da über längere Zeit mal eine Siegesserie zu machen?
Frage zum 5. Sieg in der Serie.
Ich glaube, in der Regel schauen wir ein bisschen tiefer rein als... als wie das vielleicht in der Außendarstellung gemacht wird. Ja, die Siege sind gut, aber ich glaube, wichtiger für uns ist für die Art und Weise, wie wir spielen. Wir haben auch schon vorher dieses Jahr gut gespielt, aber die Spiele hatten etwas andere Qualität insgesamt. Und ich glaube, wir sind im Moment, machen wir einen guten Job, spielen aus einer guten Defensive. Und wir versuchen uns mit unserer guten Defensive im Spiel zu halten, über 40 Minuten, über 50 Minuten. Und wenn es ein enges Spiel wird, dann wir haben einige Qualität in der Offensive, dass wir es schaffen, 2, 3 Tore zu schießen, vielleicht 4. Das gelingt uns in der Regel. Wichtig für uns ist, dass wir gut hinten drin stehen und dass wir ja, nicht mehr als 2 oder 3 Tore abgeben. Und dann haben wir eine Möglichkeit, Punkte zu gewinnen. Aber diese Serien oder diese ganzen Statistiken, die möglicherweise relevant sind für jemanden, der von außen reinschaut. Wir in der Aufarbeitung der Spiele und in der Bewertung der Mannschaft, wir sind auf einem etwas anderen Level.
Tobi Anschützner hat jetzt 4 Spiele über die Cup-Pause in Serie gespielt. Ist das jetzt so ein Fingerzeig auch mit den 4 Siegen, dass er so ein bisschen die Nase vorne hat im Moment?
Frage zu Tobias Anschützner und seinen 4 Starts in Folge.
Ja, Tobi hat eine super Form, ganz klar. Ja, ein wichtiger Teil dieser letzten Spiele. Tobi, mit das Spiel in Berlin, ne, brauchen wir nicht viel zu sagen, wenn du 65 Minuten kein Tor reinlässt und auch dann beim Penaltyschießen keinen reinlässt, das ist schon eine außergewöhnliche Leistung, sieht man auch nicht alle Tage. Aber wir wissen, wir haben 2 gute Torhüter. Und wenn du über die gesamte Saison schaust, wir sind jetzt 20 Spiele gespielt, dann brauchst du 2 Torhüter. Und wie gesagt, und Mirko Pankowski, da wissen wir, was wir an ihn haben. Wir haben 2 gute junge deutsche Torhüter, die beide Ambitionen haben zur Nationalmannschaft und einen guten Job machen. Und wir wissen, dass beide für uns spielen werden, auch in der Zukunft.
Moritz, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Du spielst schon lange Eishockey. Wie viele Siege am Geburtstag hast du schon gehabt?
Danke. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich nicht aufgepasst.
Wie fandest du das Spiel denn heute gegen Augsburg?
Ich fand es ein gutes Spiel. Kein einfaches Spiel, das wussten wir eigentlich von Anfang an. Gerade mit den Siegen im Rücken auswärts ist die Versuchung groß, hier zu Hause vielleicht zu viel zu wollen. Und wie Hans Zach sagen würde, so ein bisschen ins offene Messer zu rennen. Und dann kann es passieren, dass man denkt, man müsste nach 20 Minuten schon führen und wird ungeduldig. Probiert dann Sachen, die vielleicht nicht abgesprochen sind und daraus kann dann Frust entstehen. Es war mal kurz an der Kippe, wo das hätte passieren können. Und ich denke, da haben wir uns dann auf unsere Grundtugenden besonnen, auf unser Spiel. Und haben dann deswegen dann auch verdient gewonnen, weil es einfach eine reife Leistung war.
Das ist jetzt das zweite Mal in den letzten 2 Saisons, dass ihr mehr als 3 Siege am Stück holt mit dem 4. Sieg heute. Ist das was, was ihr auch so ein bisschen in den Köpfen habt, dass das lange nicht passiert ist, so eine Serie?
Nee, hättest du es nicht gesagt, ich hätte es nicht gewusst.
Habt ihr mit der Rückkehr von Nick Baelen heute defensiv ein bisschen was umgestellt oder war das einfach so ein bisschen, also das Gefühl war, in den Auswärtsspielen habt ihr defensiver gestanden als heute oder war das einfach heute gegen Augsburg, dass man weiß, die werden das Spiel nicht machen wollen in Köln?
Ja, also Erstmal war es super, dass Nick wieder zurück war. Das gibt uns natürlich auch offensiv einige Optionen mehr. Nick Eichinger hat es sehr gut gemacht in der Zeit, wo er gespielt hat. Hat wirklich klasse gespielt und hat sich als, ja, als Option angeboten. Ich denke, dass Augsburg heute doch sehr passiv gespielt hat und sich viel in die neutrale Zone gestellt hat, was uns dann erlaubt hat, ja, lange Scheibenbesitz zu haben und auch mit Schwung zu laufen. Ansonsten ja, hat auch Nick Bellen heute ja, wieder super gespielt. Und ich kann deine Frage gar nicht so genau beantworten. Da müsste man jetzt wahrscheinlich mehr Spiele sehen, um das. Genau, aber es war keine Sache, die wir angesprochen haben.
Nochmal kurz, du hast heute Geburtstag. Hm. Ist es dann etwas anderes, wenn man dann spielen muss, spielen darf?
Ja, das bringt so der Job des Eishockey oder sagt man des Profisportlers so mit sich, ne? Dass man ja so nicht so selbstbestimmt ist, eher fremdbestimmt. Das ist ja nicht nur Geburtstag, Weihnachten, Silvester. Das ist ja, ist man gewohnt, dass man in den Tagen dann oft im Einsatz ist. Ich habe da jetzt kein großes Problem mit. Also hätte ich jetzt auswärts im Bus gesessen, wäre es vielleicht ein bisschen doof gewesen. So war das auch ganz schön eigentlich.
Und ein Sieg ist dann halt noch ein nettes, kleines Geburtstagsgeschenk.
Auf jeden Fall. Da geht man ein bisschen entspannter jetzt nach Hause und kann den Tag schön ausklingen lassen.
Erstmal Gratulation an Tom und die Straubing Tigers zu den 3 Punkten heute Abend. Ja, ich glaube, Straubing hat den Grundstein gelegt zu dem Sieg hier mit ihrem Start im ersten Drittel. Tom hat gesagt, es waren 2 leidenschaftliche Mannschaften. Mir war meine Mannschaft nicht leidenschaftlich genug im ersten Drittel. Ich glaube, wir waren etwas behäbig, etwas langsam in unserer Reaktion und ja, insgesamt nicht auf dem gleichen Level wie Straubing. Und als Konsequenz gehst du dann auf die Strafbank. Und wenn du zu viel auf der Strafbank sitzt, dann schießt der Gegner Tore. Und ich glaube, das war heute das erste Drittel war ausschlaggebend. Und ich glaube, es ist charakteristisch dann fürs Spiel gewesen, dass das Unterzahltor, was wir bekommen haben, dann macht der Tobi Antschitschka 2 große Saves. Und wir stehen daneben und in den dritten schiebt der Straubinger Spieler dann rein. Also insgesamt, ich bin, Tom hat ein enges Spiel gesehen. Ich bin nicht sehr zufrieden mit dem Spiel. Bin nicht zufrieden mit der Leistung nach 5 Tagen Vorbereitung auf dieses Spiel war mir das heute nicht genug, aber wie gesagt, es ist eine enge Liga und wie gesagt, heute haben wir auch wieder gesehen, dass du dir nicht erlauben kannst, dass du nicht absolut 100% bist vom ersten Drittel an und du musst 60 Minuten spielen, du kannst dir nur wenige Fehler erlauben und je besser die Mannschaften sind, gegen die du spielst, desto weniger kannst du dir noch erlauben. Also wie gesagt, Straubing heute verdient gewonnen und ja, bei uns geht's weiter. Am Dienstag. Dankeschön.
Duff McIntyre, tough loss 2-3 against Straubing. Take me through the game a bit.
Yeah, I think we came out pretty flat, which is something we need to figure out. You know, sometimes if you don't have the right mindset to start the game, it doesn't go well for you. So I think we started flat, and then I thought the last 2 periods we played pretty well. Still some things to work on, but I liked our energy. I liked the way we stayed resilient. It was a battle to the end, but we just got to come out better and work on the stuff we need to work on.
Straubing scored all 3 goals on the special teams. You think it was a special teams battle at the end?
Yeah, I mean, there were some 5-on-5 chances both ends, but you know, it's a shame our PK has taken some right steps in the right direction the last couple games, and then today to give up 2 hurt quite a bit, and then it never helps giving up a shorthanded goal for them, but like I said, you know, it's the season's a process, and we got to work on the things we need to work on a daily basis and just keep getting better every day.
So what are your next steps? You say you have to work every day toward the next game against Wolfsburg on Tuesday.
Yeah, we got practice tomorrow, so that's the next step. We'll probably get some video in there and look at some things we can correct, do better, but you know, for me, I think coming ready to start the game hard is kind of the biggest intangible that I felt tonight. We play a system where we need all 5 guys on the ice ready to compete, and if one guy's off, then it throws off the whole system. So, you know, we need everybody. And I think 90% of our guys were a little flat, myself included, in the first period. So that's the biggest thing for me.
And do you have any explanation? Because the coach said 5 days working towards the game, and yeah, then the start was flat, as you say. Do you have any explanation?
It could be a lot of things, you know. Think about psychology of life, you know. You don't wake up and crush every single day. But good energy and hard work and resilience is contagious. So, you know, I'll take some of the responsibility here because I'm a leader on the team. And I think if I work a little bit harder in the first period, the rest of the guys follow suit. But I mean, yeah, the other thing too is when you win a couple games in a row, you feel a little relaxed and you lose focus on the next one. I think maybe we were guilty of that too. I mean, there's so many things. The point is, we got to be ready. Message has been sent. We got to be ready at the start of puck drop for every game, and every player's got to find a way to be ready.